Wenn du deine Bibel dabei hast, wir werden verschiedene Stellen aus dem Epheserbrief miteinander anschauen. Und vielleicht klappst du das schon mal auf, dann findest du es nachher schneller. Epheserbrief, so im hinteren Teil deiner Bibel findest du das. Meine Frau und ich, wir waren ja jetzt länger weg. Und auf unserer Reise haben wir eine ganze Anzahl von Bildern gemacht. Wir haben das einmal überschlagen diese Woche. Das waren wohl etwa 4000 Bilder, die wir gemacht haben. Und von denen haben wir selbstverständlich einige direkt wieder gelöscht. Das merkt man ja dann, das Bild ist nichts geworden. Viele haben wir behalten und einzelne wenige haben wir jeweils in den WhatsApp-Status gestellt. Und manche von euch haben uns auf unserer Reise ein Stück weit begleitet über diesen WhatsApp-Status. Letzte Woche, ich glaube, war Mittwoch, da haben wir uns mal gefragt, oder meine Frau vielmehr hat gefragt, was war eigentlich das schönste Erlebnis während dieser fast viermonatigen Auszeit? Und wir haben da miteinander gesprochen und wir haben schlussendlich keinen konkreten einzigen Platz gefunden, wo wir gesagt haben, dort oder das war jetzt besonders schön. Es waren einfach zu viele Eindrücke. Manches hat uns tief bewegt, anderes hat aufgewühlt. Die meisten Dinge haben wir einfach in unserem Herzen abgelegt. Die kannst du nicht akustisch oder auch nicht visuell einfach einfangen. Eine andere Frage habe ich mir aber gestellt. Gesetzt der Fall, ich könnte von all diesen Bildern, die wir gemacht haben, nur ein einziges Bild behalten. Wäre natürlich tragisch, gell? Aber gesetzt der Fall, es wäre so. Dann habe ich gemerkt, dann kann ich mich eigentlich trotz allem relativ schnell entscheiden. Und zwar wäre es dieses eine Bild. Also nicht ein wirklich spektakuläres Bild mit viel Dynamik drin, aber die Story dahinter, die ist wirklich brisant und die hat Brisanz für meinen Glauben und möglicherweise auch für unsere ganze Kirche. Schon in den Wochen, bevor wir hier in Gammelstad waren, das ist Gammelstad, das ist ganz im Norden von Schweden bei Luleå, für die, die sich ein bisschen auskennen, Gammelstad, gell, und du kennst schon Gammel, gell? Gammel, das kennen wir irgendwie. Gammel heißt auf Schwedisch nichts anderes als alt, oder? Altstadt, diese Stadt heißt Altstadt. Und wenn du Gammelfleisch hast, oder, dann ist das Altfleisch und wie auch immer, das ist Gammelstadt. Also, schon bevor wir dort in Gammelstad angekommen sind, haben meine Frau und ich in den Wochen davor den Epheserbrief dreimal miteinander in Ruhe durchgelesen. Zweimal die Bergpredigt in Ruhe, Abschnitt für Abschnitt durchgelesen. Und in dieser Zeit hat sich in unserem Innern ein Bild entwickelt, das uns nicht vollkommen neu war, aber das vielleicht in den Farbnuancen doch dann überraschend und vor allem überraschend deutlich war. Und als wir dann da nach Gammelstad gekommen sind, da war es fast ein bisschen wie wenn man bei einem Fotoapparat, gell, das Objektiv scharf stellt und dann siehst du ja nicht etwas anderes, oder? Aber du siehst dieses Bild plötzlich glasklar vor dir. Das ist uns geschehen dort in Gammelstad. Und ein Detail im Voraus, ich habe bis 24 Stunden vor unserem Besuch in Gammelstad noch nicht einmal gewusst, dass es diese Ortschaft gibt, geschweige denn, dass ich etwas darüber gelesen habe. Gammelstad, das ist eine der ursprünglich 71 schwedischen Kirchenstädte. Gammelstad ist die größte noch erhaltene Kirchenstadt. Das sind 407 solcher kleiner Häuschen, sind dort rund um eine Kirche herum. Das ist UNESCO-Weltkulturerbe heute und die Geschichte dieser Kirchenstädte ist eigentlich relativ einfach erzählt. Als Anfang des 14. Jahrhunderts die schwedische Obrigkeit den Norden näher an den Staat anbinden wollte. Da hat man Verschiedenes unternommen und unter anderem hat man erstmals wirklich in großer Zahl Priester, also Pfarrer, in diese nördliche Region geschickt und in diesem Zusammenhang sind natürlich auch die ersten Holzkirchen dort entstanden und man hat miteinander Gottesdienst gefeiert. Das Problem ist, in Nordschweden, und das ist bis heute so und war damals natürlich sowieso so, da sind diese einzelnen Gehöfte und Weiler so weit auseinander, dass wer am Sonntag in den Gottesdienst wollte, gar nicht erst am Sonntagmorgen anreisen konnte. Die Reise ist einfach zu weit. Und das hat dazu geführt, dass sich die Familien rund um die Kirche herum so eine Holzhütte aufgebaut haben. Die Sonntagskleider hat man dann auch gleich hier gelassen. Und so konnte man bereits am Samstag, im Verlauf des Samstags, anreisen. Hier hat man sich getroffen, hier hat man Neuigkeiten ausgetauscht, hier wurde Wissen weitergegeben. Und wenn du einen Rat gesucht hast, dann hast du dich da in dieser Kirchenstadt mal umgehört und hast vielleicht was herausgefunden. Wenn du etwas zum Tauschen hattest, wenn du etwas ausleihen wolltest, dann hast du es bestimmt in diesem ganz großen Rahmen dieses Gottesdienstes irgendwie regeln können. Und ja, im Zusammenhang mit dem Gottesdienstbesuch, wenn dann da die Leute schon eingetrudelt sind, da hat man manche Streitigkeiten schlichten können und man war schlicht und ergreifend einfach zusammen. Ich habe gelesen, dass viele Paare sich in diesem Zusammenhang gefunden haben, die Kirche als effektive Ehevermittlerin, lange vor Facebook und wie denn die ganzen Partnerplattformen noch heißen. Also, als ich das länger auf mich wirken ließ, da hat das mich auf eine Art berührt, da hat das mein Herz auf eine Art berührt, wie das nur ganz schwer zu beschreiben ist. Und ich möchte das heute Morgen ein bisschen mit euch teilen. Da ist ein Bild in mir entstanden, was ich heute Morgen gerne mit euch teile. Und dieses Bild ist noch nicht fertig. Definitiv ist es noch nicht fertig. Wir werden das miteinander weiterentwickeln müssen, weil ich glaube, dass Kirche in dieser Dimension, in der ich sie beschreiben möchte, sich nicht am Reißbrett entwickeln lässt, sondern nur in der Gemeinschaft. Und jetzt noch eine Vorbemerkung für diejenigen, die sich eher mit Veränderungen schwer tun und die vielleicht ohnehin schon zu Sorgen und Ängsten neigen. Nein, ich werde euch nicht einladen, in die Vergangenheit zurückzukehren. Und nein, du wirst nicht schon nächsten Sonntag die ersten Holzhäuser hier auf dem Parkplatz vorfinden. Um das geht es. Um das geht es nicht. Ich möchte versuchen, dir ein Bild vor Augen zu malen, bei dem der Faktor Gemeinschaft und der Faktor Verbundenheit in Zusammenhang mit der Kirche eine viel, viel größere Bedeutung hat. Und diese Gedanken sind nicht neu. Letztlich gehen sie auf die Jünger zurück, sie gehen vor allem auch auf Paulus zurück. Im Epheserbrief zum Beispiel findest du eben ganz, ganz vieles zu dem und auch an anderen Stellen des Neuen Testamentes. So, und jetzt das Bild, oder? Soweit es bereits schon entwickelt ist. Die Basis von allem, also sozusagen der Untergrund von allem, was wir als Glaubende oder als Kirche glauben und sind, der Untergrund von dem allen, ist Gottes Liebe. Ohne die Liebe Gottes gäbe es diese Welt nicht. Ohne die Liebe von Gott gäbe es das Universum nicht. Ohne die Liebe von Gott gäbe es dich und mich nicht. Und ohne die Liebe von Gott gäbe es auch so etwas wie diese Viva-Kirche Romanshorn definitiv nicht. Und zu dieser Grundlage gehört selbstverständlich auch das Evangelium. Du letzten Sonntag da warst, da habe ich versucht, das Evangelium auf die kürzestmöglichste Art zusammenzufassen. Und vielleicht liest du das oder hörst du das nochmals nach. Das Evangelium heißt in seiner kürzesten Form: Gott hat gewählt und er hat dich gewählt. Das ist die kürzeste Form des Evangeliums. Und ja, zu diesem Evangelium gehört selbstverständlich die Bibel dazu. Denn woher wissen wir das alles? Aus der Bibel. Das Letzte, was ich gerade gesagt habe, Epheser 1, Vers 4, wenn du das nachlesen willst. Also, und auf dieser Grundlage gibt es eine wirklich dicke Humusschicht. Eine wirklich dicke Humusschicht. Und die heißt Gemeinschaft. Bisher habe ich viel den Begriff Gemeinschaft gebraucht. Ich denke, in Zukunft werde ich vermehrt den Begriff Verbundenheit brauchen. Das ist also diese Humusschicht, die auf der Basis der Liebe Gottes, auf der Basis des Evangeliums, auf der Basis der Bibel entsteht, die Gemeinschaft, die Verbundenheit. Und das Wort Verbundenheit brauche ich deshalb gerne, weil ich denke, es bringt den entscheidenden Punkt noch deutlicher zum Ausdruck. Wenn wir Gemeinschaft haben, Annelies und ich Gemeinschaft haben bei einer Tasse Kaffee, dann ist das eine Qualität. Wenn ich mich mit Ruth verbunden fühle, dann ist das nochmals eine andere Art von Qualität, gell? Wenn ich sage, wir haben Gemeinschaft miteinander, dann ist das eine erfreuliche Sache. Wenn ich sage, der Patrick und ich, wir fühlen uns verbunden miteinander, oder seit wir bei Velo-Kongress vorbei sind, fühlen Reto und ich uns ganz anders verbunden als vor dem Kongress, gell? Dann hat das einfach nochmals eine andere Qualität. Paulus braucht im Epheserbrief einige ganz, ganz starke Bilder für diese Verbundenheit. Epheser 4, Vers 21 bis 22 braucht er das Bild von einem Bau. Und sagt, die Gemeinde, die Kirche ist ein Bau, der von Christus zusammengehalten wird. Und gell, das wissen wir, nur ein Haufen Steine, das ist noch kein Bau. Das ist möglicherweise eine Ruine oder einfach eine Deponie. Ein Haus entsteht dadurch, dass diese Steine in einer schönen Verbundenheit miteinander zusammengebaut sind. Ein wirklich starkes Bild. Oder Paulus braucht nur zwei Verse vorher. Epheser 4, Vers 19. Das Bild der Hausgemeinschaft. Und wenn er von der Hausgemeinschaft, wenn er von der Kirche als Hausgemeinschaft spricht, oder? Dann meint er nicht die Bewohner einer Zweizimmerwohnung, sondern dann hat er das Bild eines römischen Gutsbetriebs vor sich. Und wir haben in unserer Zeit, besonders in der Zeit im Baltikum, einige alte Gutshöfe besichtigt. Das waren oftmals Gutshöfe, die durch Deutsche damals im Baltikum gegründet wurden. Riesige Gutshöfe, und da ist mir zum ersten Mal so richtig bewusst geworden, was für eine Dynamik dieses Bild der Gemeinschaft, der Kirche als Hausgemeinschaft meint. Und noch weiter vorne braucht Paulus in Epheser 1, Vers 22 und 23 für die Kirche das Bild eines Leibes. Das ist uns vielleicht besser bekannt, der Leib, und Christus ist das Haupt. Und gell, jetzt sind wir uns einig. Nur ein Spiegel irgendwelche menschliche Glieder, das macht noch keinen Leib aus. Wenn da nur ein paar verstreute Gliedmaßen herumliegen, dann ist das im tragischsten Fall ein Fall für die Rechtsmedizin, aber das ist kein Leib. Ein Mensch, das hat damit zu tun, dass diese Glieder in schöner und guter Art und Weise miteinander zusammen sind und dass sie da etwas machen können, etwas bewegen können, gut miteinander funktionieren. Das ist ein wirklich ebenfalls starkes Bild. So. Und diese Gemeinschaft und diese Verbundenheit ist deshalb so wichtig, weil Gott selber in sich bereits schon Gemeinschaft ist. Bevor alles war, war Gott in sich schon Gemeinschaft, der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und aus dieser Gemeinschaft, die Gott in sich selber schon gelebt hat, ist alles entstanden. Und aus der Gemeinschaft, in der wir als Kirche miteinander zusammenleben, entsteht auch wieder alles andere. Die Grundlage des Glaubens. Die Grundlage des Glaubens ist unsere Verbundenheit mit Gott. Also das ist diese Verbundenheit zwischen Gott und Menschen. Und die Grundlage des Glaubens ist diese Verbundenheit der Menschen, die diesen Glauben an Gott miteinander teilen. So, das ist die Grundlage. Und auf dieser Humusschicht der Gemeinschaft und der Verbundenheit, auf dieser Humusschicht wächst alles andere. Ich habe früher Gemeinschaft eher einfach zugeordnet neben anderen wichtigen Dingen, die in der Kirche bedeutungsvoll sind. Heute glaube ich, dass die Gemeinschaft, die Verbundenheit, die Humusschicht ist, auf der alles andere entsteht. Und der erste Baum, der hier auf dieser Grundlage und auf dieser Humusschicht entsteht. Das ist der Baum, den ich einmal so nennen möchte. Glauben. Glauben entdecken. Glauben entdecken. In eine Beziehung mit Jesus hineinfinden. Das ist der erste Baum, der hier auf dieser Humusschicht entsteht. Und ich brauche bewusst nicht das Wort Evangelisation. Einerseits haben wir das schon so oft gehört, dass da schon richtige Mechanismen in uns ablaufen. Und andererseits brauche ich es deshalb nicht, weil ich denke, wir müssen uns fragen, was ist eigentlich das Ziel von Evangelisation? Dass das Ziel von Evangelisation ist, dass Menschen den Glauben entdecken, den Glauben an Gott entdecken und in eine Beziehung mit dem dreieinigen Gott hineinkommen. Und wenn das nicht geschieht, dann nützen alle anderen Methoden nichts, führen nicht zum Ziel. Es geht also darum, dass Glaube entdeckt wird, dass dieser Baum heranwachsen kann. Bei der Lektüre in meinem Sabbatical bin ich in diesem Zusammenhang zu einer ganz spannenden Stelle gekommen. In einem der Bücher wurde auf Eusebius verwiesen. Haben wir mal in der Kirchengeschichte kennengelernt. Der Eusebius. Der Eusebius hat ungefähr 300 nach Christus, als erster Christ, soweit uns bekannt ist, als erster Christ einmal eine Kirchengeschichte geschrieben. Hat einmal zurückgeschaut, was ist in den letzten 250 Jahren überhaupt geschehen? Und in dieser Zeit ist die Christenheit ja rasant gewachsen. Und er hat sich gefragt, was ist geschehen? Und dann hat er sich noch eine andere Frage gestellt. Was können wir daraus lernen für die Entwicklung der Kirche? Und da sagt er in diesem Zusammenhang, sagt er, wenn du willst, dass jemand zum Glauben kommt, dann nimm ihn ein Jahr in dein Haus auf. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das ist eine top aktuelle Antwort für die Menschen in diesem Kulturkreis, in dem wir unterwegs sind. Und die Frage ist nicht, wen willst du morgen Montag schon in dein Haus einziehen lassen, sondern die Frage ist vielmehr die, wie kann ich Menschen um mich herum so eng an meinem Leben teilnehmen lassen, dass sie mit eigenen Augen sehen können, wie der Glaube an Jesus alle Bereiche meines Lebens durchdringt. Und das System dahinter oder der Gedanke dahinter, nicht als Kopiervorlage, aber als Orientierungshilfe ist, wenn du möchtest, dass jemand zum Glauben kommt, nimm ihn ein Jahr in dein Haus auf. So viel zu diesem ersten Baum. Dann ein zweiter Baum, der auf diesem Boden der Verbundenheit, der Nachfolge wächst. Dieser zweite Baum, den haben wir in der Vergangenheit am ehesten mit den Worten Nachfolge und Jüngerschaft in Verbindung gebracht. Und das ist gar keine Frage, das ist ein sehr zentrales Thema. Überhaupt keine Frage. Möchte aber auch hier nachfragen, um was geht es dann bei Nachfolge und Jüngerschaft? Und wenn wir das reduzieren auf einen ganz griffigen und einfachen Satz, ist, es geht darum, dass wir Jesus ähnlich werden. Dass wir Jesus ähnlich werden. Um das geht es. Und die Frage ist nicht einfach, wird hier Jüngerschaft und Nachfolge praktiziert in unserer Kirche, sondern die Frage ist, werden du und ich Jesus ähnlich? Und jetzt musst du ganz gut aufpassen, damit du mich nicht falsch verstehst, oder? Ich habe eine ganz große Überzeugung beispielsweise dafür, dass die Bibel ein ganz zentraler Punkt ist, wenn du im Glauben vorankommen willst, oder? Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite derselben Medaille ist die, dass die ärgsten Gegner von Jesus definitiv Leute waren, die die Bibel sehr, sehr, sehr gut gekannt haben. Die aus seiner Zeit, die die Bibel am besten gekannt haben, das waren die ärgsten Feinde von Jesus. Und das müssen wir uns auch bewusst machen. Und jetzt merken wir plötzlich, wo liegt denn das Problem? Da ist dieser Prozess der Jesusähnlichkeit nicht entstanden. Und da müssen wir miteinander hinschauen. Also, was ist der ideale Nährboden dazu, wenn du Jesus ähnlicher werden möchtest? Gemeinschaft und Verbundenheit. Wenn du geistlich wirklich reifen möchtest, und wenn du vor allem charakterlich vorankommen möchtest, dann kommst du nicht um diese Gemeinschaft und um diese Verbundenheit herum. Es geht einfach nicht ohne. Verbundenheit mit anderen Christen. So wie der dreieinige Gott Verbundenheit in sich selbst lebt, sind wir als Christen auf Verbundenheit miteinander angewiesen. Und jetzt ist mir auch bewusst, dass die reine Anwesenheit in einem Hauskreis, in einer Lebensgruppe, die reine Anwesenheit hier im Gottesdienst, das schafft noch keine Verbundenheit. Aber ich habe auch keine Idee, wie ohne Anwesenheit Verbundenheit entstehen soll. Und die Frage heute Morgen zum Beispiel ist, was wird sein, was wird auch nach dieser Predigt sein, was wird sein, wenn wir zusammen sind, werde ich hier aus dem Gebäude herausgehen und sagen, diese Verbundenheit zu Cornelia, die ist stärker geworden, heute Morgen, ein bisschen, oder? Wenn danach fragen, ich glaube, dann sind wir bei den richtigen Fragen. Ich komme zu dem dritten Baum. Nenne diesen Baum Befähigung. Befähigung einbringen. Ja, die Befähigungen, die Gaben einbringen und entwickeln. Auch dazu schreibt Paulus im Epheserbrief, Epheser 4 von Vers 7 an, kannst du das lesen, glaube ich bis Vers 11 oder Vers 14 sogar. In anderen Briefen schreibt er auch viel zu diesem Thema Befähigung. Das Begeisternde ist, du bist begabt. Das ist das Begeisternde. Und das Begeisternde ist, du kannst dich mit deinen Gaben einbringen. Und das Beste ist, von diesem Kreislauf des Einbringens der Gaben profitiert nicht nur die Gemeinde, sondern du selbst profitierst vermutlich am allermeisten. Und ja, selbstverständlich kannst du in einer Kirche einfach Zuschauer sein. Und über gewisse Strecken hinweg mag es auch Gründe geben, berechtigte Gründe geben, dass das so ist, dass du einfach ein Zuschauer bist. Aber wenn du in den Epheserbrief hineinschaust und an andere Stellen der Bibel schaust, dann merkst du, dass das zwar einmal möglich sein kann für eine gewisse Zeit, aber es ist nicht normal. Und ich möchte das jetzt mit allem Nachdruck sagen. Es ist nicht normal, wenn dein Alltag oder dein Beruf oder was auch immer dich so einspannt, dich so in Beschlag nimmt, dich so auspowert, dass du nicht mehr die Möglichkeit hast, deine Befähigungen zum Gewinn aller anderen einzubringen. Das ist einfach nicht normal. So etwas gibt es. Aber hör auf, das als normal zu bezeichnen. Es ist nicht normal. Und an dieser Stelle sind wir wirklich in einer gestörten Gesellschaft und unterwegs. Die Gemeinschaft, die Kirche ist der Ort, wo du deine Befähigungen einbringen kannst, wo du mit deinen Befähigungen experimentieren kannst, wo du diese trainieren kannst. Das ist der Ort. Und ja, das geht drüber hinaus, aber ich rede jetzt einfach einmal von Kirche. Und noch der vierte Baum. Das ist der Baum der Anbetung. Da habe ich kein anderes Wort dafür gewählt. Es ist der vierte Baum, der auf dieser Grundlage der Gemeinschaft und der Verbundenheit entsteht. Und Anbetung, das ist zuerst einmal ein Lebensstil. Mein Leben soll ausdrücken, dass ich Gott ehre, dass er bei mir die Spitzenstellung einnimmt. Und das drückt sich damit aus, wie ich mit meinen Nachbarn, mit meinen Hausgenossen, um nochmals dieses Bild zu brauchen, wie ich mit diesen umgehe. Das drückt sich darin aus, wie ich mit den Leuten um mich herum gehe, wie ich in unserer Gesellschaft lebe, wie ich mit der Schöpfung umgehe. Das alles soll ausdrücken, dass ich Ehrfurcht vor Gott habe, soll diese Ehrfurcht vor Gott widerspiegeln. Und ja, dieser Lebensstil der Anbetung, auch der Lebensstil der Anbetung speist sich immer wieder aus dieser Gemeinschaft. Weil in der Gemeinschaft Gott anzubeten, das gibt ihm wieder Impulse für das eigene Leben der Anbetung. Und in der Gemeinschaft singen wir miteinander Lieder, wie wir es vorher mit den Kindern gemacht haben. In der Gemeinschaft lesen wir miteinander geistliche Texte und Psalmen. In der Gemeinschaft stehen wir auch einmal in Gruppen zusammen und beten Gott mit unseren eigenen Worten an. Und in der Gemeinschaft staunen wir gemeinsam über geistliche Wahrheiten und geistliche Bilder. Der gemeinsamen Anbetung sind keine Grenzen gesetzt. Und soweit dieses Bild. Und jetzt geht es darum, dass wir gemeinsam weiterdenken. Das hier ist erst skizziert und soll Anstoß geben zum Weiterdenken. Aber eins ist sicher, wir sehnen uns nach einer Gemeinschaft und nach einer Verbundenheit, die geprägt ist von dem, was Paulus auch im Epheserbrief, habe ich hier eine Stelle, einmal so notiert hat. Dank sei Gott, der die Macht hat, unendlich viel mehr zu tun, als wir uns überhaupt ausdenken können oder von ihm erbitten können. So groß ist seine Kraft, gell? So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Er regiert in Herrlichkeit in seiner Gemeinde. Oh, das ist jetzt nicht gut gesehen. Er regiert in Herrlichkeit in seiner Gemeinde. Gefällt mir dieser Zusatz hier in dieser Übersetzung. Das heißt in der Gemeinschaft derer, die zu Jesus Christus gehören. Und wie lange hat das Gültigkeit? Für alle Generationen. Auf immer und ewig. Amen. Und jetzt beten wir miteinander. Du, himmlischer Gott, du bist der Grund von allem, was wir haben und was wir sind. Du hast die Basis gelegt von dem, was wir glauben. Und du hast die Basis von dem gelegt, was unsere Identität ausmacht. Und du hast uns nicht nur diese Gemeinschaft mit dir gegeben, du willst uns nicht nur an der Gemeinschaft teilhaben lassen, die du in dir hast, sondern du hast uns auch einander gegeben. Und willst in uns diese Gemeinschaft und diese Verbundenheit wirken. Danke, dass du Gutes daraus entstehen lässt. Danke, dass du mehr entstehen lässt, als wir überhaupt von dir erbitten können. Mehr, als wir uns überhaupt ausdenken können. Danke, dass du das, was du zusagst, auch wirklich tust. Jetzt tust, hier tust, in unserer Gemeinde tust. Amen. Amen. So, du hast es gemerkt, gell? Das war jetzt heute Morgen fast so eine Lehreinheit, mal ein ganz breiter Blick auf Kirche. Und das will jetzt gefüllt werden, gell? Das ist jetzt einmal die Basis. Und soll mir gar niemand am Schluss des Gottesdienstes sagen, merkt ihr das schon? Sag mir am Schluss ja nicht, das war eine schöne Predigt. Weil sonst hätte ich ein paar Fragen für dich vorbereitet. Und das könnte dann richtig herausfordernd werden. Nein, diese Predigt muss nicht schön sein, das ist mir auch egal. Diese Predigt soll uns helfen, weiterzudenken, was wir eigentlich sind. Und nein, wir werden kein Viva-Kirche-Gammelstaat hier draußen aufbauen. Aber ja, wir möchten weiterdenken, weil was wir hier als Kirche tun und was wir miteinander sind, soll Gott groß machen. Und da schließt eigentlich das Abendmahl ganz, ganz direkt an. Schließt absolut die direkt an. Das Abendmahl ist unter anderem ein Gemeinschaftsmahl. Weißt du, das Abendmahl kann man in Krankheitssituationen auch mal zu zweit nehmen. Kann man in Livestream-Situationen auch einmal alleine nehmen. Aber das Abendmahl ist in erster Linie ein Gemeinschaftsmahl. Und wenn du hier nach vorne kommst, dann sagst du vor den Menschen, die mit dir heute im Gottesdienst sitzen, aber auch vor der unsichtbaren Welt, ich gehöre zu diesem Christus. Er macht mein Leben aus. Er ist die Grundlage von allem. Er ist der Höchste in meinem Leben. Und ja, ich gehöre auch zu diesen Leuten, die hier mit mir zusammen dieses Abendmahl feiern. Ich gehöre damit dazu. Das ist das Abendmahl. Und heute werden wir Leute aus der Gemeindeleitung, wenn du dir nicht klar warst, gehört eigentlich alles zur Gemeindeleitung. Heute werden die Leute der Gemeindeleitung helfen beim Austeilen des Abendmahls. Es ist einerseits Johanna und dann ist das Sarah, die sehe ich gerade nicht, aber die ist auch hier, genau. Und das Patrick ist hier und da würde eigentlich auch noch Lea dazugehören, aber sie ist heute gerade in Arbon und in den letzten Monaten meiner Abwesenheit war ja auch Rainer mit dabei, auch der müsste ja heute hier sein, wir haben ihn eigentlich verdanken wollen heute Morgen, aber jetzt ist er krank und du wirst ihn ganz, ganz herzlich grüßen. Aber das sind die Leute, das sind nicht die Chefs von dieser Gemeinde. Die Gemeindeleitung, das sind die armen Kauze, die dann Entscheidungen fällen müssen, wenn niemand mehr eine Entscheidung fällen möchte. Zum Beispiel, gell? Die Gemeindeleitung, Ihnen habe ich das auch schon vorgestellt. Das sind die Leute, die zuerst auch mit dafür verantwortlich sind, dass das nicht nur bei Gedanken und Ansätzen bleibt, sondern dass wir das auch leben. Danke vielmals, wenn du für unsere Gemeindeleitung betest. Und heute, wenn du vielleicht von hinten nach vorne kommst, da siehst du Johanna und betest für Johanna. Und du siehst Sarah und betest für Sarah und du siehst den Patrick und du betest für Patrick. Und auch für Lea können wir beten. Danke vielmals. Ich selbst gehöre auch zur Gemeindeleitung, werde jetzt auch hier mit dabei sein. So werden wir es halten. Und jetzt feiern wir miteinander dieses Abendmahl. Und ich bitte euch, dass wir aufstehen für ein Gebet. Aufstehen, ganz bewusst vor unserem himmlischen Gott aufstehen, um zu sagen, hier bin ich. Ich zähle mich zu dir, Jesus. und ich zähle mich zu dieser Kirche. Mach du etwas zu deiner Ehre daraus. Danke, Jesus, für das, was du deutlich gemacht hast in deinem Sterben am Kreuz. Deutlich gemacht hast von deiner Sehnsucht nach Gemeinschaft. Nach, von deiner Sehnsucht, dass du, dass da Gott und Mensch wieder können miteinander verbunden sein. Von deiner Sehnsucht, dass da Menschen wieder können in einer tiefen Verbundenheit miteinander verbunden sein. Danke für dein Leiden, für dein Sterben am Kreuz. Uns zu gut. Und darum sind wir Erlöste und darum können wir als Erlöste unterwegs sein. Und Jesus, in dem Abendmahl hinein, erinnert mir uns, dass du dein Leib brechen lassen hast für uns. Dass dein Blut vergossen ist für uns. Und in dem Abendmahl hinein erinnert mir uns auch schon daran, dass das Kreuz leer ist. Dass du auferstanden bist und dass die Kraft, die dich aus den Toten auferweckt hat, in uns, in deiner Kirche lebt. Wir weihen unser Leben dir. Amen.